Welche Space-Tech-Begriffe benutzt ihr inzwischen aus Versehen in eurem Alltag?
Liebling. Der Kaffee schmeckt suborbital.
Suborbital würde mich nicht überraschen. Das Liebling würde mich ein bisschen überraschen an der Stelle.
Space 4, 3, 2, 1. Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Beyer.
Ja, morgens 10 Uhr in Deutschland und wir hängen bereits an der Flasche bzw. der Thermoskanne mit Glühwein. Hast du gerade ins Mikro geschlürft?
Nein, sehr lecker, wirklich.
Nicht, dass es so endet wie vor ein paar Monaten in München. Das wäre, glaube ich, nicht gut.
Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst.
Ich meine tatsächlich die mehreren Maß Bier im Biergarten in München im Juni. Aber lass uns zum Jahresrückblick später kommen. Jetzt erstmal herzlich willkommen zu Space 4, dem kosmospolitischen Podcast. Ich bin Francis Therese Beyer, Journalistin und Sprechwissenschaftlerin. Und an meiner Seite mein noch nüchterner Gesprächspartner.
Der noch nüchterner Gesprächspartner Dr. Matthias Beyer, Gründer und Geschäftsführer des New Space Unternehmens Space Optics. So, um gleich mal drauf einzusteigen, auf diese mehreren Maß Bier, ne? So ein Maschinenkauf, der muss auch ein bisschen gefeiert werden. Wenn man dann gerade zur Lasermesse in München ist, was soll man da machen? Da stolpert man ja sozusagen an jeder Ecke irgendwo über einen Biergarten.
Ja, du hast natürlich recht, du hattest einfach keine andere Wahl.
Ich hatte gar keine Chance, ich war quasi gezwungen dazu.
Lass uns jetzt mal nicht sozusagen im Juni starten, sondern chronologisch vorgehen und mit unserem Jahresrückblick beginnen, unserem Space-Jahresrückblick 2025. Und wenn wir den haben, wollen wir dann mit einem Q&A weitermachen und alle Fragen, die ihr uns zum Podcast gestellt habt, beantworten.
Ja, und ihr habt nämlich sehr, sehr viele interessante, schöne Fragen geschickt. Zum Teil waren die auch, naja, die gingen so ein bisschen ins Private, würde ich mal sagen. Und andere waren vielleicht auch, ich nenne es mal, etwas kühn formuliert.
Ja, aber auch diesen werden wir uns stellen.
Absolut. Also anhalten, anschnallen.
Ich sehe, der Glühwein wirkt schon.
Ich würde sagen, festhalten, anschnallen und let's lift off.
2025 war auf jeden Fall ein Wachstumsjahr. Also Europa hat gefühlt realisiert.
Im Weltraumbereich auf jeden Fall, ja.
Ja, wie strategisch wichtig Raumfahrt ist. Europa wollte nicht mehr nur aufholen, sondern hat eigene Wege definiert und dafür die entsprechenden Weichen gestellt. Und ich würde deshalb sagen, es war ein Jahr, wo man die Ernte noch nicht sehen kann, aber auf jeden Fall die richtigen Samen gesät hat.
So könnte man es sagen, ja.
Deine Highlights, lass uns mal konkret werden.
Ja, gerne. Also ich habe so meine 5 Highlights des Jahres mal mitgebracht und ich würde jetzt doch vielleicht im Juni starten.
Natürlich startest du im Juni.
Aber nicht bei den 5 Maß Bier.
Ja.
Es waren nicht 5, es waren ein paar weniger. Aber es sind 5 Highlights, nicht 5 Maß Bier. Ich schließe mich trotzdem an und ich fange an mit der jüngsten Space 4 Folge, in der wir ja schon den EU Space Act thematisiert haben, und will einfach nochmal darauf hinweisen, dass damit wirklich ein echter Meilenstein im Juni gelungen ist. Also endlich diesen Versuch zu starten, ein gemeinsames europäisches Regelwerk für die Raumfahrt zu schaffen, mit einheitlichen Standards, mehr Sicherheit im Orbit, Regeln gegen den Weltraummüll und auch Zulassungen zur Cybersicherheit. Also wirklich ein großer Schritt im Juni diesen Jahres. Machen wir chronologisch weiter im
März, oder?
Machen wir chronologisch im März weiter, ja.
Das im März, finde ich, das war ein Ereignis, das in seiner Gesamtbedeutung ein strategisches Signal für die europäische Raumfahrtsouveränität gesetzt hat. Und zwar ist die Rede vom ersten Start der ESA Aerospace Microlauncher-Rakete am 30. März. Und wir hatten ja kurz vor Start, da erinnere ich mich noch, Ende Februar auch eine Podcast-Folge dazu gemacht.
Genau, das war damals zeitlich super passend und auch jetzt wieder super passend, weil ESA Aerospace hat gerade die zweite Rakete in Norwegen. Und wir werden innerhalb der nächsten Wochen sicherlich den zweiten Start dann sehen. Auch wahrscheinlich diesmal schon mit einer Nutzlast, die jetzt in den Orbit gebracht werden soll. Der erste Flug im März, der dauerte ja tatsächlich nur 30 Sekunden. Aber auch wenn das relativ kurz war, konnte damit eben ein deutsches Unternehmen erstmalig zeigen, dass wir in Europa zukünftig auch ein attraktiver Standort für Raketenstarts sein werden. Und dann ging es attraktiv eigentlich auch im Mai weiter.
Ja, genau, das hat mich ja damals so, na, beeindruckt ist das falsche Wort, aber ich fand es schon ein Zeichen, dass die Raumfahrt namentlich erstmals im Ministerium erwähnt wurde, nämlich im BMFTR, dem Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Wir hatten ja damals Matthias Wachter hier zu Gast, der hat auch gesagt, das Ministerium wird von der Dorothee Bär BM Future auch genannt.
Ja, also genau. Wirklich, genau.
Wirklich ein politisches Zeichen auch, dass Raumfahrt jetzt in der Mitte angekommen ist. Also wir hatten März, wir hatten Juni, wir hatten Mai, Ich würde sagen, zwei bedeutende Ereignisse fehlen noch, also für mich auf jeden Fall in diesem Space-Jahr 2025, die eigentlich auch schon historischen Wert haben. Das ist zum einen der Weltraumkongress am 25. September, von dem haben wir auch berichtet, in der die Raumfahrt als Zukunftsbranche einfach nochmal eine besondere Bühne bekam, in dem eben über das Potenzial für neue Geschäftsmodelle, wirtschaftliches Wachstum und technologische Souveränität berichtet wurde. Und das zweite Ereignis war jetzt die ESA-Ministerratskonferenz, die war jetzt erst im November, also vor wenigen Wochen. Da wurden sozusagen die Weichen auf europäischer Ebene gestellt. Und beide Ereignisse hatten jetzt eben das Besondere, dass erstmalig wirklich Rekordbudgets von 35 Milliarden Euro beim Weltraumkongress und 22 Milliarden Euro bei der ESA-Ministerratskonferenz verkündigt wurden über die nächsten 4 bis 5 Jahre. Also da ist sehr, sehr viel los jetzt auch in der Raumfahrt und da geht's sehr voran.
Eigentlich Wahnsinn, diese Summen, oder?
Ja, aber auch absolut notwendig. Das ist auch, denke ich, ein sehr, sehr starkes Zeichen, jetzt eben in die Raumfahrt zu investieren.
Ja, auf jeden Fall. Also für Innovation, Infrastruktur. Deswegen war 2025 für mich wirklich ein Jahr des Aufbruchs. Siehst du das genauso? Empfindest du das genauso?
Ja, empfinde ich ganz genauso. Und ich denke, 2026 wird genauso spannend. Wir werden das hier begleiten und ich hoffe natürlich, dass es mit der Aufbruchsstimmung so weitergeht.
Jetzt bleiben wir aber erstmal in 2025.
Ja, ich schenke mir mal hier noch nach.
Schenk dir mal noch nach. Und ich würde sagen, nachdem wir jetzt über Raumfahrtpolitik und große ESA-Budgets gesprochen haben, kommen wir jetzt zum anderen wichtigen Teil dieser Folge, euren Fragen.
Ja, dem unzensierten, unkontrollierten und völlig unberechenbaren Teil dieser Episode.
Ja, aber das ist ja auch gerade das Spannende, oder? Dass es nicht so vorhersehbar ist.
Du hast schöne Fragen rausgesucht und schauen wir mal, was unsere Hörerinnen und Hörer so wissen wollen.
Jetzt kommt sozusagen die Belohnung nach der Raumfahrtrückschau. Ihr habt gefragt, wir antworten.
Eure Stimmen und eure sehr, sehr originellen Fragen.
Bei originell hätte ich tatsächlich gleich eine in petto.
Na dann los.
Und zwar fragt Marco aus Schmalkalden.
Hallo Marco.
Hallo Marco, genau. Wie viele Satelliten braucht man, um ein riesiges Selfie von Europa zu machen?
Okay.
Also ich würde sagen, Marco, kommt drauf an, ob du nur ein Wetter-Selfie möchtest oder ein hochauflösendes.
Ja, genau. Also das würde ich auch so sagen. Für das Erste, ne, da würde tatsächlich ein einzelner Satellit reichen, nämlich ein geostationärer Satellit, der eben aus einer großen Entfernung Europa immer vom gleichen Punkt aus beobachtet. Ne, da sieht man vielleicht dann so mehrere 10 Kilometer aufgelöst. Wenn Marco aus Schmalkalden aber wissen möchte, was in seinem Garten so passiert.
Was soll denn in seinem Garten passieren?
Ich weiß ja nicht, was man in Schmalkalden so treibt am Wochenende. Also wenn Marco aus Schmalkalden wissen möchte, was in seinem Garten so passiert und das beobachten möchte, dann braucht er eine höhere Auflösung. Okay. Ne? Dann reicht eben nicht dieser eine Satellit, sondern dann bräuchte er eigentlich 5 bis 10 bis 15 Satelliten, die etwas tiefer fliegen. Und die können dann tatsächlich auch besser als einen Meter.
Seine Gartenzwerge scannen.
Zum Beispiel seine Gartenzwerge, genau. Die können dann nämlich einen halben Meter ungefähr auflösen oder sogar ein bisschen besser.
Aber ich glaube, seine Frage war ja das Selfie von Europa. Ich fasse nochmal zusammen. Also Marco, du bräuchtest 5 bis 15 Leo-Satelliten.
Genau.
Machen wir weiter mit der nächsten Frage.
Möchtest du?
Hallo Francis, hallo Matthias. Meine Frage ist folgende. Warum sind Metalloptiken im Weltraum ein Vorteil und wie groß ist der Unterschied zu Glasoptiken wirklich? Und welche Temperaturbereiche halten eure Systeme eigentlich aus und wie testet ihr das? Okay, das waren jetzt mehrere Fragen.
Ja, eine sehr technische Frage, ne? Also natürlich sehr close to my heart. Die ist was für mich. Deshalb würde ich die auch versuchen zu beantworten.
Sehr gerne.
Der erste Teil war, warum sind sie ein Vorteil? Metalloptiken haben den großen Vorteil, dass sie sehr vergleichsweise günstig und einfach zu fertigen sind. Also die Fertigbarkeit ist der eigentliche große Vorteil und sie können über einen sehr großen Temperaturbereich eingesetzt werden. Also typische Temperaturen sind bis zu 100, 120 Grad positiv und wenn es richtig kalt wird, dann auch mehrere minus 100 Grad ins Negative. Also es ist ein großer Temperaturbereich, über den man diese Optiken einsetzen kann und wenn man sie richtig designt, dann sind sie auch mechanisch sehr robust.
Wie kalt wird's?
Im Weltraum?
Ja.
Das kommt
nicht im Weltraum, also was die Optiken aushalten können.
Durchaus tatsächlich bis minus 180, 190 Grad kann passieren. Und am Ende vielleicht, man kann sie auch sehr günstig in kleine, kompakte Satelliten einbauen. Das Thema hatten wir auch schon mal, die kleinen Satelliten, die CubeSats. Das sind die großen Vorteile. Man kann sie vor allem alles in einem Guss fertigen. Ne? Man baut die Optik und man baut die Mechanik aus einem Material. Und das ist ein großer Vorteil. Jetzt mache ich weiter. Okay, die nächste Frage kommt von Steffi aus Gisborsleben. Wo liegt eigentlich Gisborsleben?
bei Erfurt. Wie lange wohnst du jetzt schon in Thüringen?
Ehrlich? Okay, dann habe ich wieder was gelernt, ja. Sie fragt, welche Space-Tech-Begriffe benutzt ihr inzwischen aus Versehen in eurem Alltag?
Vor allem aus Versehen.
Ich komme ja anscheinend wie der letzte Nerd rüber. So eine Frage kommt. Oder vielleicht auch wir beide.
Ich glaube, sie meinte nur dich schon.
Ah, okay, sie meinte schon mich, ja, okay.
Ich würde sagen, bei uns ist alles eine Mission.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben keine Herausforderung mehr, wir haben nur noch Missionen.
Nein, wir stehen nie vor Aufgaben, bei uns ist alles eine Mission. Was noch? Was nutzen wir noch? Liebling, der Kaffee schmeckt suborbital.
Du meinst eine geschmacklich-atmosphärische Grenzerfahrung? Wobei mich tatsächlich dann eher, suborbital würde mich nicht überraschen, das Liebling würde mich ein bisschen überraschen an der Stelle.
Jetzt wird es sehr privat.
Ja, sozusagen. Lass uns mal weitermachen.
Kommen wir zurück zum Kaffee. Der ist wirklich eine atmosphärische Grenzerfahrung, wenn du den kochst.
Ey, komm, so schlecht ist er nicht.
Nächste Frage. Hallo, ich bin Jörg und schon immer sehr interessiert, was den Weltraum angeht und finde es toll, durch euch mal mehr Einblick in die Praxis zu bekommen. Deshalb gleich auch mehrere Fragen. Wie erreicht ihr eine Präzision im Nanometerbereich und was bedeutet das überhaupt praktisch? Was war das technisch anspruchsvollste Produkt, das Space Optics bisher gebaut hat? Und wie viel ist bei euch automatisiert und wie viel ist echte Handwerkskunst?
Okay, Jörg geht ins Detail.
Ja, also ich würde sagen, Jörg, ohne die echte Handwerkskunst geht bei uns gar nichts.
Nein.
Das ist neben dem Engineering so unser Fund. Diese Praxis.
Ja, die Kombination aus beiden.
Die Kombination aus beiden, genau. Und die Präzision im Nanometerbereich erzeugen wir tatsächlich durch einen Diamanten, der sich an einer Ultrapräzisionsdrehmaschine befindet. Und mit diesem messerscharfen Werkzeug schneiden wir dann wenige Mikrometer in das metallische Material und dadurch entsteht eben diese spiegelnde Oberfläche.
Ja, sehr schön erklärt. Und auch eine sehr schöne Frage, Jörg. Also du bist auf jeden Fall mein Mann des Tages.
Ich denke, die andere war schon close to your heart.
Die ist auch sehr close to my heart, ja. Aber vielleicht noch den zweiten Teil. Er hat ja noch gefragt, was ist das technisch anspruchsvollste, was wir je gebaut haben? Da würde ich sagen, wir haben natürlich verschiedene Sachen und sehr technisch anspruchsvolle Sachen schon gebaut. Aber eine sehr spezielle Optik, ein sehr spezielles Instrument war so eine Art, ich nenne es mal Superkamera. Also eine sehr spezielle Kamera, die gar nicht für den Weltraum gebaut war, sondern für die Anwendung auf einem Ballon, nämlich auf einem Atmosphärenballon. Und die Kamera hatte die Aufgabe, unsichtbare Gase und Temperaturverteilung in der Atmosphäre zu fotografieren und aufzunehmen, um damit eben Modelle für Umwelt- und Wetterforschung herzuleiten. Und unser Kunde hat diese Kamera tatsächlich auch erstmals auf einem Ballonflug von Schweden nach Kanada über den Atlantik geflogen. Also das war ein ganz besonderes Ereignis, hat wunderbar funktioniert und war für uns gerade so auch in den ersten Jahren ein sehr, sehr wichtiges Projekt.
Wie muss man sich das vorstellen? Das klang jetzt so ein bisschen, als ob der im Ballon sitzend über den Atlantik fliegt, aber so war es, denke ich, nicht.
Nee, das ist tatsächlich sehr aufwendig. Das ist aus Kiruna in Schweden gestartet. Also ist ein riesiger Ballon, der sehr langsam dann befüllt wird und der dann wirklich mehrere 10 Kilometer hochsteigt und dann einmal rüberfliegt nach Kanada. Dann haben sie den dort wieder gelandet, irgendwo auf der Eisscholle und haben das Instrument auch wieder eingesammelt und zurückgebracht nach Deutschland. Also sehr, sehr spannend und dürfen wir demnächst auch mal ein bisschen mehr darüber erzählen.
Christine hat uns geschrieben. Hallo ihr beiden. Bisher war ich gar nicht so an dem Thema Weltraum interessiert. Ich komme aus dem Automobilbereich, deshalb meine Frage. Könnte die Raumfahrt, wie es vor 100 Jahren mit der Automobilindustrie war, die eine wichtige Zukunftsbranche in Deutschland werden?
Okay.
Ich glaube, darauf würde ich versuchen, differenziert zu antworten.
Ja.
Also ja, die Raumfahrt verzeichnet zwar gerade ein extremes Wachstum, das stimmt, aber in der deutschen Automobilindustrie, und das darf man, glaube ich, nicht vergessen, arbeiten immer noch knapp 800.000 Menschen.
Ich glaube, mit Zuliefererindustrie sind sogar fast 2 Millionen
genau.
In Deutschland.
Und sicher wird die Raumfahrt in Zukunft weiter einen wichtigen Stellenwert einnehmen, gerade in den Bereichen, die wir jetzt auch schon oft besprochen haben, Konnektivität, Klima, Landwirtschaft. Aber im besten Fall arbeiten die beiden einfach zusammen. Also Stichwort autonomes Fahren.
Ja, genau. Das hast du eigentlich sehr schön gesagt. Also die Raumfahrt als Enabler in der Vernetzung mit der klassischen Industrie. Das wird sehr, sehr wichtig werden die nächsten Jahre. Okay, jetzt mache ich mal mit einer weiter. Also wir haben eine Frage von Kai. Wenn ihr auf alle Folgen, also er fragt zum Podcast direkt, zurückblickt, welches Gespräch fandet ihr am interessantesten und warum? Das Interessante waren eigentlich alle.
Ja.
Alle unsere Gesprächspartner, die wir hier zu Gast haben, war immer super interessant.
Ja, also am interessantesten könnte ich jetzt tatsächlich auch nicht sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, welches mich am meisten berührt hat, nämlich das mit Michi, also Michi Wendthaus, ja. Genau. Und ich finde es wahnsinnig bewegend, dass es ihr tatsächlich gelungen ist, ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen und sie nun als erster Mensch mit Querschnittslähmung jetzt am 18. Dezember ins All fliegt. Ich glaube, sie kann damit so vielen anderen Mut machen, für etwas zu kämpfen, das so unmöglich erscheint. Ja, bevor ich noch emotional werde, lass uns auf die nächste.
Ja, aber wir wollen Michi auf jeden Fall schöne Grüße senden. Ihr Start steht kurz bevor. Alles Gute. Wir drücken die Daumen und hoffen natürlich, dass wir auch dann, wenn du wieder zurück bist, nochmal mit dir sprechen können. Michi fliegt übrigens mit einem anderen Deutschen, nämlich mit Hans Königsmann. Das ist der Chefingenieur von SpaceX. Genau, ja. Der hat damals ganz am Anfang hat der die Raketen mitentwickelt mit Elon Musk und der fliegt jetzt auch mit ihr mit in den Weltraum.
Spannend.
Ja. Nächste Frage.
Hier kommt sie. Und zwar, was ist denn das für eine Frage? Okay, ich lese mal vor. Könnte man eine Optik so bauen, dass sie im All nach links blinkt? Mhm. Also ich würde sagen, sicherlich, aber wozu und was soll das bringen? Eben.
Geht dich doch nichts an, wohin ich fliege, ne?
Das wiederum erinnert mich tatsächlich an eine Situation, als ich Fahranfängerin war und meine Oma zu mir gesagt hat, Mädchen, blinke du, wenn du aus dem Kreisverkehr fährst.
Und du dann so meintest, warum muss doch nicht jeder wissen, wohin ich fahre?
Ja.
Wo ich nicht weiß, ob wir über deine Fahrschulzeit reden sollten hier. Hätte ich noch ein paar Episoden auf Lager, ist vielleicht dann zum nächsten Jahresrückblick. Also lass uns weitermachen, wir haben noch ein paar Fragen.
Ja, dann.
Dann bin ich dran, okay. Mhm. Dann nehme ich die hier. Florian Ledig, 38, aus Erfurt. Gleitschirmflieger.
Gleitschirmflieger? Was steht denn da noch alles?
So hat das geschrieben, aber das war's auch. Mehr Informationen gibt's nicht. Er fragt auf jeden Fall eine technische Frage. Was ist der kleinste Spiegel, den ihr je gebaut habt? Und was der größte? Und wofür kamen sie zum Einsatz? Das kann ich beantworten. Also der kleinste Spiegel war auf jeden Fall kleiner als 1 Millimeter. Und er war nicht für den Weltraum, sondern für eine astronomische Anwendung. Also eine ganz kleine Optik irgendwo in so einem großen Teleskop verbaut. Und der größte, den wir bisher gebaut haben, der ist so ungefähr 0,5 Meter groß. Und der soll dann irgendwann mal 35.000 Kilometer über der Erde schweben, um so viele optische Bodenstationen wie möglich gleichzeitig mit optischer Kommunikation zu bedienen.
Okay, jetzt musst du aber vielleicht noch sagen, wozu das gut sein soll, dass der so viele Bodenstationen gleichzeitig abtasten.
Das funktioniert aktuell wirklich immer Verbindung Punkt zu Punkt. Das heißt, ein Partner A spricht mit Partner B und dann irgendwann soll es möglich sein, dass eben ein Satellit gleichzeitig mit bis zu 15 Partnern auf dem Boden spricht. Also man einfach die Informationsdichte viel höher bekommt.
Also ist zeitsparender dann auch, oder was?
Es ist viel zeitsparender, ja.
Gut, dann suche ich mal weiter. Ah ja, hier ist noch eine. Von Konstantin aus Suhl. Hallo zusammen, 2 persönliche Fragen an euch.
Hey, was kommt jetzt?
Wer von euch hätte im All den besseren Orientierungssinn und gibt es einen Raumfahrtbegriff, der so schön klingt, dass ihr diesem eurem Haustier geben würdet?
Okay.
Also ich würde sagen, du hast auf jeden Fall den besseren Orientierungssinn.
Das ist absolut unbestritten, genau. Dafür bist du die auf jeden Fall in dem 160-Seiten-Dokument jeden Fehler und jeden kleinen Fehler sieht, den er sonst eigentlich nur durch KI zu finden ist.
Na, immerhin. Konstantin, Frage an dich, warum interessiert dich sowas?
Ja, aber seine zweite Frage ist ja eigentlich noch viel besser, ne, die mit dem Haustier. Was würdest du denn sagen? Welchen Weltraumbegriff, welcher klingt so toll, dass du ihm einem Haustier geben würdest?
Also ich finde tatsächlich Apogeum schön.
Apogeum?
Komm her, kleine Apogeum.
Lege ich sofort mein Veto ein. Außerdem, was ist denn überhaupt ein Apogeum?
Warum denn nicht? Apogeum ist doch, klingt doch schön, oder?
Ja, aber was ist das?
Das ist der entfernteste Punkt eines Körpers auf der Bahn um die Erde.
Mhm.
Sag jetzt nicht, das wusstest
du. Willst du mir jetzt erzählen, dass du das weißt?
Ja.
Okay, woher weißt du sowas?
Tja, ich würde sagen, du färbst langsam ab. Also Apogeum.
Nee, auf keinen Fall Apogeum.
Warum nicht?
Nee, da finde ich, das ist zu weit weg.
Dann mach einen Gegenvorschlag.
Da muss ich nochmal drüber nachdenken, tatsächlich. Wenn wir uns ein zweites Haustier anschaffen, denken wir nochmal ganz...
Es gibt ein zweites Haustier?
Nee, es ist ja bald Weihnachten.
Okay.
Ja, also dann denken wir nochmal über einen Space-Namen für unser Haustier nach, versprochen.
Ja, und damit sind wir uns jetzt einig, dass wir uns nicht einig sind.
Beenden wir das Jahr damit, dass wir uns einig sind. Wir sind uns nicht einig und wir schauen voraus ins Jahr 2026 und freuen uns natürlich, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Und wer dann wissen möchte, wie wir unser neues Haustier nennen, dann
Apogeum.
Bitte...
Apogeum?
Nicht Apogeum, einfach die neue Space4-Episode im neuen Jahr einschalten.
Ja, und dann verabschieden wir uns ganz herzlich von euch und hoffen, ihr hört auch 2026 wieder bei uns rein und schickt uns weiter so spannende Fragen an podcast@spaceoptics.de.
Ja, vielen, vielen Dank an alle. Nicht nur Space Optics, sondern auch die Space4-Familie wächst weiter. Das ist echt ein tolles Gefühl, gerade für uns beide. Danke für eure Stützung hier an der Stelle.
Ja, wir wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
Schöne Weihnachten.
Ja, und ich bleibe bei Apogeum.
Da sprechen wir nochmal drüber.
Space4. Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Bayer.